together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Sind wieder bei Mit Milch und Zucker. Diese Woche die Conny bei uns. Die Conny ist 38. Wir haben auch das Baby bei uns. Das man vielleicht auch hört.
Unterstützung.
Baby ist nicht 38. Conny ist 38 und Conny ist Juristin im Bereich der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Und du beschäftigst dich dort mit Betroffenen von Diskriminierung jeglicher Art, bietest juristische Beratung an und bist auch Mitglied bei zwei Vereinen. Einmal bei Sprungbrett und einmal bei Unsere Verfassung. Ist das der richtige Name?
Mhm, Unsere Verfassung.
Genau. Ist das genau. Wir haben dich heute zu einem sehr speziellen Thema, oder einem sehr coolen Thema, wie ich finde, eingeladen. Und das wird die Brenda jetzt ein bisschen näher erzählen.
Hallo Conny.
Hallo.
Hallo Christiane.
Ah, ja, hallo, dich habe ich vergessen.
Ja, das ist
hi.
Ja, also wir haben wirklich das Thema Frauentag, weil diese Woche ist der Internationale Frauentag und da haben wir gedacht, wir reden mit dir ein bisschen über Gleichberechtigung und Gleichbehandlung und zapfen ein bisschen dein Know-how auch an und haben uns wahnsinnig viele Fragen überlegt, nämlich in Summe 21, wenn wir es zusammenbringen.
21? Okay, gut. Dann werden wir schauen.
Schauen wir, wie weit wir kommen. Normalerweise kommen wir zu 2.
Ja. Okay.
Ja, und die erste Frage ist eine Frage, die eigentlich mit dem Thema noch gar nichts zu tun hat und wird die Christiane stellen.
Und ich finde sie auch so passend, weil wir haben bei dir gerade so einen guten Kaffee bekommen. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also nicht nur vom Geschmack her, sondern auch Gesellschaft, mit wem du den getrunken hast, wo du den getrunken hast.
Also guter Kaffee ist für mich, wenn ich ihn zum Beispiel trinken kann, gemeinsam mit Christoph, meinem Mann, ganz entspannt, irgendwo ohne Kinder. Das ist ein super Kaffee.
Egal, welcher Kaffee.
Ja, nein, ich trinke eigentlich nur Espresso. Ich mag keinen milchigen Kaffee.
Und wenn ein Glas Wein dabei ist, ist auch nicht so schlimm.
Nein, ein Glas Wein dazu, das, nein.
Nein, bei dem,
aber was
bei
Süßes.
Dem gemeinsamen zusammen.
Weil du gemeinsam mit einem Glas Wein ist auch super. Aber das sind so die Luxuszeiten.
Und wie oft schafft ihr das?
Selten. Manchmal, wenn er,
na,
manchmal, wenn er Telearbeit hat und der Kleine schläft, dann schaffen wir das. Das ist selten.
Ja, ich habe dann die nächste Frage. Und was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
Hui, Menschen sicherlich, meine Mutter und meine Geschwister am stärksten, also die prägen mich bis heute, weil meine Mama eine ganz starke Frau war, die mir ganz viel mitgegeben hat, so wie, was ist wichtig und mach dir Gedanken darüber, was dir wichtig ist. Und meine älteren Schwestern, die eigentlich auch wie meine Mütter waren, weil einfach ein großer Altersunterschied ist.
Also bist du jüngst?
Nein, ich habe noch einen jüngeren Bruder.
Okay.
Ja. Der hat mich in anderer Hinsicht geprägt. Aber nein, das sind so die Menschen, die mich am meisten geprägt haben eigentlich. Ja.
Aber dein jüngerer Bruder hat sich auch interessante Prägungen mitbekommen mit so vielen Frauen im Haus, oder?
Ja. Ja, das würde ich schon sagen. Er hat sich aber versucht, schon durchzusetzen, auch gewusst, ja. Das schon. Aber ich habe auch gut streiten gelernt.
Okay.
Dadurch, mit Händen und Fäusten und durchaus Riesenmethoden.
Krass und beißen?
Ja, Zahn ausschlagen. Ja. Der Zahn, Gott sei Dank.
Ja, dann ist es nicht so toll.
Wenn du mein Bruder bist, der leidet immer noch darunter.
Ja, mein Bruder hat mal ein gespaltenes Ohr bekommen. Meine Schwester war auch weniger lustig für ihn, glaube ich. Er hätte sie immer noch vor, das ist schon über 20 Jahre her, das ist immer noch Thema.
Gell, das wird einem ewig vorhergehalten. Nie wieder.
Und war Gleichbehandlung, Gleichstellung, war das schon ein Thema für euch in der Familie?
Schon, ja. Also es war ein großes Thema, weil meine Mama immer erklärt hat, dass ich darauf schauen muss, dass ich einen Mann finde, der selber unabhängig ist und ich selber auch unabhängig sein muss, damit ich unabhängig von einem unabhängigen Mann bin. Sie hat gesagt, such dir jemanden, also wenn du einen Mann willst, dann such dir jemanden, der für sich selber sorgen kann, weil nichts ist schrecklicher, als wenn eine Frau für einen Mann sorgen muss. Und schau immer drauf, dass du selber auch einen guten Beruf hast und was weißt und was kannst, damit du immer unabhängig bist von allen anderen. Und das hat mich wahnsinnig geprägt. Also das war immer so dieses Hallo, auf eigenen Füßen
Hallo,
stehen.
68, oder?
Ja, nein, dabei ist sie überhaupt, also dabei ist sie eigentlich überhaupt nicht so aufgewachsen, sondern also ganz katholisch und hat einen irrsinnigen Patriarchen zum Vater. Also
was war das auch die Entwicklung?
Das war die Entwicklung. Und sie hat all ihren Töchtern eingeimpft. Macht's euch selbstständig. Ja.
Aber genau. Ich finde das auch ein echt wahnsinnig guter Ratschlag. Also immer selbstständig zu sein, egal jetzt in welcher Beziehung.
Ja, egal in welcher Beziehung.
Immer zu schauen, dass man selber für sich sorgen kann, weil das ist nicht so selbstverständlich.
Nein, überhaupt nicht.
Und ich finde es immer so total furchtbar, wenn man irgendwie Bekannten oder Freunden irgendwas im Leben zuschaut und sich denkt, diese Abhängigkeit würde ich jetzt nicht bevorzugen. Und das ist, man sehenden Auges sieht man, dass irgendwie so was passieren wird. Oder dass das auch blöd ausgehen kann.
Ja, auch wenn du, ja, allein wenn ich mal dran denke, dass, wie es ausschaut mit diesen ganzen, ich meine, ich habe jetzt viele Freundinnen, die halt auch immer im dauernden Partnerschafts-Auseinandersetzungsmodus sind, ja, wer darf wann, wie, was. Und für mich ist es halt einfach so, ich muss halt auch drauf schauen, wie wird es mir mal später gehen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine Beziehung hält. Obwohl ich das natürlich hoffe. Ich weiß nicht, wie das mal ist mit unserem Pensionssystem, auch wenn das noch wahnsinnig weit weg ist und ich gern arbeiten gehe und ich dieses Reden über Pension fürchterlich finde, ja, weil ich meine, wir stehen mitten im Leben. Aber trotz allem ist es wichtig, auch darauf zu schauen, wo bin ich jetzt und was kann ich jetzt tun, um mich abzusichern? Ja, also auch dieses, ich bleibe jetzt lang zu Hause, weil es ist halt so nett und sieht halt fatal aus.
Ich meine, ich habe das mit Karenze, das finde ich wahnsinnig ein schwieriges Thema, weil...
Ist schwierig.
Weil in der Karenz sich halt Frauen schon sehr abhängig machen, auch von den Partnern.
Mhm.
Finanziell und auch emotional, nehme ich mal an.
Ja. Ja, vor allem finanziell, finde ich. Ja. Und das habe ich immer schon ganz schrecklich gefunden.
Ja.
Ja. Sich finanziell abhängig zu sein von jemand anderem finanziell ist halt wirklich eine Falle. Ja, und ich sehe das, wenn halt dann mit 50 oder mit Mitte 50 Beziehungen scheitern, puh. Und dann die Frau zum Beispiel nicht weg kann, ja, weil sie gar nicht die Mittel hat, um sich eine eigene Wohnung zu suchen. Das ist natürlich das ist ein
total,
Wahnsinn.
Total. Ja. Aber was machen Sie vor denn so, wenn so aus deiner Erfahrung in so einer Lage?
Naja, sie halten durch. Sie schauen, okay, wie lange muss ich durchhalten, bis ich weg kann. Sie passen sich an. Sie finden irgendwo anders einen Rückzug. Und es kommt halt auch darauf an, wie schlimm es ist, finde ich. Mhm. Also wenn das Ganze gewalttätig ist, ja, dann ist das natürlich immer der Ratschlag zu gehen.
Ist halt auch schwierig in dieser Situation. Und irgendwie, ich meine, die Frauenhausplätze sind jetzt auch nicht unendlich da.
Nein, die sind nicht da. Und es ist auch eine Schmach. Es wird immer noch als... Und wenn dann auch noch Kinder da sind, dann ist es, wenn die Frau geht, ist es einmal ein Verlassen. Also ich finde das Thema extrem schwierig und extrem heikel.
Ja, es ist auch praktisch, das finde ich immer so schade, dass in der öffentlichen Diskussion, ich meine, jetzt beginnt es ein bisschen, also es wird immer so das Thema angerissen. So beim Papa-Monat hat man ein bisschen angefangen darüber zu diskutieren. Bei Gewalt gegen Frauen hat man ein bisschen angefangen, über tatsächliche Zustände in Österreich zu sprechen.
Ja.
Aber noch immer zu wenig, finde ich.
Ja, es ist ein totales an der Oberfläche kratzen.
Ja.
Weil allein, wenn ich höre, dass Gewalt an Frauen oder patriarchale Strukturen importiert sind, dann denke ich mir, okay, jetzt schauen wir mal ganz banal, ja, auf das, was in diesen ganzen, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, in diesen ganzen Landtheatern aufgeführt wird. Also all diese Stücke, diese wunderbaren, lustigen, und da werden ja ein Klischee nach dem anderen bedient. Mhm. Ja, also zum Beispiel die Burgspiele Güssing haben dieses Jahr auf dem Programm Hasenjagd beworben, wird das schon mit einem Hasen, der einen großen Hintern hat und einen Schmollmund. Und ja, allein dieser ganze Sexismus, der darüber transportiert wird, ja, und der so alltäglich ist. Und wie, also der Mann geht auf die Jagd, weil der Mann geht und ist promiskuitiv. Und die Frau ist halt, also wenn Frauen promiskuitiv sind, das ist natürlich mal urbös.
Also ja, und gibt's auch, ja. Gibt's auch.
Nein, aber
nein,
das darfst du nicht sagen. Ja, ja, nein, da wird immer gefragt, hat sie am Ende doch ein Kuckucksei gelegt. Gell? Org. Nein, aber ich meine, da fängt es ja schon an.
Total,
ja. Also ist ja das, alles, was im Alltag sich da schon abspielt an Sexismus, ja, und an Ungleichheit, die einfach bei uns gegeben ist, damit fängt es an. Wir beschäftigen uns aber nie damit, sondern bleiben immer an der Oberfläche bei irgendwie spektakulären Fällen momentan nur, wo irgendwelche Ausländer beteiligt sind oder sonst irgendwas, was importiert ist. Ja, aber dass es einfach eine ganz klare strukturelle Gewalt gegenüber Frauen gibt bei uns oder dass es einfach dass Sexismus strukturell eingesetzt wird, darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Ja? Und dass das ganz normal ist, ja? Und dass ganz von vielen Teilen ganz normal empfunden wird, dass Frauen zurückstecken, dass Frauen ausweichen, dass Frauen über sexistische Witze mitlachen. Darüber reden wir überhaupt nicht.
Jetzt spiel ich mal die böse Rolle, nicht meine persönliche Meinung.
Ja, das spielt ruhig die böse Rolle.
Das sei doch nicht so zimperlich, oder? Weil es ist ja nur ein Spaß. Und Spaß darf man sich erlauben.
Ja, Spaß ist super, ich bin keine Spaßbremse, aber es ist halt irgendwie, es hört halt dort auf, wo es eben kein Witz mehr ist, um sich über etwas lustig zu machen, ja, oder um gemeinsam zu lachen, sondern wo es ein Platzverweis ist. Und ich finde das immer super. Mich hat mal ein Unternehmensberater hat mich mal angerufen und gesagt, bitte können Sie kommen zu uns in die Firma, ich muss da reden, wir müssen da reden mit den Leuten, weil den Lehrlingen, den Weiblichen geht es so schlecht, weil die Lehrherren die ganze Zeit so dreckige Witze erzählen und die Mädels wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Ja, die waren halt 17 und die haben halt die urlustigen Witze erzählt. Das war so geil. Ja? Und die Mädels haben einfach nur mehr geweint. Der Unternehmensberater hat das mitgekriegt und hat gesagt, okay, so geht das nicht. Ja? Ihr könnt sich so ein Klima schaffen. Und dann glauben, dass eure Lehrlinge sich da wohlfühlen.
Wir haben mal so eine Sitzung gehabt, da war so ein Treffen mit mehreren Leuten und das war so ein, zwei Monate in die MeToo-Geschichte hinein. Neben mir ist jemand gesessen und der hat dann gesagt, das ist ja genauso sinnvoll wie MeToo, hahaha. Ich habe so einen Grant gekriegt, den ich mir gedacht habe, du blöder Vollidiot, das ist nicht lustig. Und haben da ein bisschen wieder drüber gefahren und sind zwar immer andere Männer gegenüber gesessen, die das wahnsinnig lustig gefunden haben, sich da jetzt ausflippt und so, na, red dich jetzt nicht so auf. Und ich so, nein, ich verstehe es einfach nicht, wie das ist. Und ich verstehe es nicht, wie das ist, wenn man in der U-Bahn sich nicht überall hinstellen kann, wenn man Angst haben muss, was da passiert. Wenn man sich überlegen muss, wie gehe ich denn nach Haus, weil irgendwie es ist dunkel und es sind keine Leute. Das sind Sachen, die ihr euch nie überlegen müsst. Und das finde ich einfach schlimm, weil es nicht gesehen wird. Und ich finde das bei der Erika so toll gefunden, weil als Dragon hat sie erzählt, wenn sie nach Hause geht, von einem Act oder mit dem Taxi fährt, passieren ihr diese Dinge. Und sie hat das erste Mal gesehen, wie das ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Und das finde ich einfach so schade, dass das Männer nicht anerkennen, wie das ist in einem Unternehmen, wo die Chefs sexistisch sind oder in Gruppen, wo man nicht zu Wort kommt. Und Männer nicht sehen, was für ein Privileg sie eigentlich haben.
Ja, und das fängt einfach ganz normal dann an, wenn du eine Idee gibst oder eine Wortmeldung machst irgendwo, es ist eine große Veranstaltung, traust dich, okay, ich traue mich jetzt, ich mache eine Wortmeldung, ja, dann nicken alle, vielleicht noch nach deiner Wortmeldung, dann steht der Nächste auf, sag ihnen exakt dasselbe, was du gesagt hast, ja, und alle, boah, super, applaudieren auch noch, ganz und toll, ja, und du denkst dir, oder?
Ja.
Habt ihr zugehört oder nicht, ja?
Aber sind so Mechanismen dagegen? Das ist immer die große Frage, glaube ich.
Das ist schwierig. Ich übe das schon manchmal mit meinen Klientinnen, dass wir uns Antworten überlegen auf solche Situationen. Wenn das wiederkehrende Situationen sind, dann kann man sich schon was überlegen. Ja? Also kann ich mir was überlegen, was ich sage, okay, wäre da jetzt irgendwie ein Witz angebracht? Oder irgendetwas, was die Situation, was völlig absurd ist. Ja? Und ich finde, ich kann mir da schon was überlegen. Ich überlege mir ja auch was, wenn ich in eine Verhandlung gehe. Da überlege ich mir auch, was will ich nicht. Und ich gebe es ja offen zu, wenn ich vor einer Verhandlung stehe, ich übe dann auch manche Sachen.
Klar, ja.
Weil ich finde, warum soll ich mich nicht gut, das gehört ja auch zu einer guten Vorbereitung. Und genau das üben wir dann auch, mal auch anders zu reagieren. Wenn alle im Raum angeredet werden mit dem Titel, nur ich nicht. Als einzige Frau. Dass man dann anfängt, das mit dem Titel erst recht zu betonen oder nur mehr die anderen im umstehenden Raum nur mehr mit dem Titel anzureden und gar nicht mehr mit dem Namen. Und dass das ein bisschen aufzeigt und ein bisschen eine, das ist zum Beispiel so ein Mittel, ich meine, ansprechen kann ich es natürlich immer, ja, das ist aber dann die Konfrontation, die muss ich auch aushalten.
Da muss ich dann schon wissen.
Ja, und da brauche ich meistens eine Hintertür dann und da wird es dann auch garstig, weil sie wollen ja gar nicht darauf aufmerksam gemacht werden. Das ist so das Brechen der Regeln, also das Brechen von Tabus oder der ungeschriebenen Regeln, das ist schon, da muss ich schon was aushalten selber auch. Da muss ich mir eine dicke Haut vorziehen.
Da muss ich auch schon sehr mutig sein.
Da muss ich mutig sein, ja, es ist extrem mutig. Ich bin dann auch unbequem. Es gibt dann viele Frauen, die die dann, wenn das Kolleginnen, also gerade wenn das Kolleginnen sind, die sich das dann nicht trauen, die lieber mitspielen, ja, und die dann mir auch in den Rücken fallen können. Ja, damit muss ich auch rechnen, weil so läuft das System nun mal. Und andererseits, andere werden dann auch wieder ermutigt, mit mir mitzutun. Ja? Also das ist, kann
hoffentlich
ganz, kann ganz, ja, 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 oh ja, ich sehe schon viel Solidarität auch unter Frauen.
Wir haben mit der Sophia von Über der Vulva drüber gesprochen, über das Thema, sollten sich Frauen ähnliche Netzwerke zulegen wie Männer, um genau in solchen Situationen irgendwie Verstärkung zu haben, oder braucht es ein neues System? Oder ist es dieses Männernetzwerk kopieren nicht so eine gute Idee? Und ich bin noch nicht auf den grünen Zweig gekommen, was ich glaube, das besser ist.
Also ich halte Frauennetzwerke für ganz, ganz wichtig. Ich halte sie für ganz, ganz wichtig, aber was ich für genauso wichtig halte, ist, wenn Frauen und Männer gemeinsam in Netzwerken
natürlich,
sind.
Natürlich, natürlich.
Ja? Ich meine, also ich sehe ja immer nur das, was da, also ich kriege ja immer nur so über andere Seiten mit, was im CV so abläuft. Und wie da Positionen also ausgeschrieben werden und sagen, wird, ah, bewirb dich dort und dort, weil da ist etwas frei, und tust dem Bundesbruder so und so in CC weiterleiten oder im BCC, weil dann weiß der, dass du dich beworben hast und dass du einer von den unseren bist praktisch. Ja? Ich meine, das funktioniert großartig. Also gerade wenn dann so Sachen geschaffen werden, wie das Bundesverwaltungsgericht oder solche Dinge, da laufen dann die
Netzwerke an.
Die Netzwerke an. Ah, können wir unsere Leute unterbringen. Und ja, also ich glaube, da können wir uns schon was abschauen in Frauennetzwerken da. Aber das ist halt einfach das Schwierige, dass halt die Männernetzwerke so alt schon sind und so etabliert. Wenn ich mir anschaue, den Bereich Kindergartenpädagogik, ja, und was dort gezahlt wird.
Der Sozialbereich überhaupt.
Der Sozialbereich überhaupt. Und der sich ganz massiv schwer tut, für sich zu lobbyieren. Wo jetzt, also wirklich, also da die jetzigen Verhandlungen waren ja, also ein Novum, das hier so warngestreikt wird, was ich super fand. Ja. Ich finde der ganze Sozialbereich, und gerade aber der Bereich Soziales, wo der Staat oder halt Gebietskörperschaften, also Gemeinden und so weiter, diejenigen sind, die zahlen, also, und ganz viele Frauen sind, ja, und wie schlecht da gezahlt wird. Kein Netzwerk in dem Sinn, dass es ihnen da ermöglicht. Sie gehen schon manchmal auf die Straße, das stimmt, aber sie haben wenig jetzt den Rückhalt oder auch das Verständnis, glaube ich, der Eltern oder, ja, wahrscheinlich vielleicht noch der Eltern, aber ansonsten ist das wenig, weil das sind ja eh nur Kinder, die man auch
ja, passt. Und Kindergartentante, das ist ja so, das kann, jede Frau kann Kindergartentante sein.
Ja, jede Frau ist eh Kindergartentante.
Ja, genau, genau, voll.
Ja, genau. Ja, das ist halt so eine von den Dingen. Weil andere Berufsgruppen, auch gerade im Öffentlichen, wie zum Beispiel, wenn es um die Müllabfuhr geht, großartige Bezahlung. Ich meine, es sei ihnen gegönnt, ja, aber...
Ja, natürlich.
Das ist was ganz anderes.
Es ist eben jetzt irgendwo viel ein Artikel über Pflege, also die große Geschichte, und das ist halt, die meisten Menschen, die pflegen, sind Familien, die zu Hause pflegen, oder im öffentlichen Dienst oder in Anstalten oder Krankenhäusern, wie auch immer, Frauen. Und das ist eine wahnsinnig schlecht bezahlte Arbeit. Wir haben irrsinnig viele Stellen offen, finden keine Leute, können ganz viele, vor allem Pflegeplätze, nicht betreuen, deswegen, weil wir kein Personal haben dafür. Und da muss ich mich schon fragen, ich meine, wir sind eine alternde Gesellschaft, und da geht es eigentlich auch um unsere Eltern und Großeltern. Und haben die sich das verdient?
Ja, also ich, meine Mama hat meine Großeltern jahrelang gepflegt. Furchtbar. Die ist dran, also da geht man dran zugrunde.
Ja, ja, es ist auch eine, weil es eine emotionale Belastung ist.
Es ist eine emotionale Belastung, es kommt auch noch darauf an, wenn dann auch noch eine, zum Beispiel eine Demenz vorliegt, das ist, also allein ist das unmöglich schaffbar. Und dann habe ich die ganzen 24-Stunden-Kräfte, die auch großteils Frauen sind, die noch dazu eine Wahnsinnsanreise oft haben, dann einen Monat da sind oder zumindest 2 Wochen am Stück. Ja?
Ja.
Also das ist ein ganzer Bereich, wo wenn das umgekehrt wäre, ich mir anschauen würde, ob die Bezahlungssituation eine solche wäre.
Das ist ja auch immer das Phänomen, dass Frauenberufe unter Anführungszeichen extrem schlecht bezahlt werden, bis zu dem Punkt, wo mehr Männer anfangen, diesen Beruf auch auszuüben. Weil dann geht es auf einmal.
Umgekehrt.
Und umgekehrt?
Der Lehrer war früher der Angesehene, und jetzt sind die Lehrerinnen halt die Volkslehrerinnen. In den Volksschulen, ich meine, ich finde, das ist ja das Überbeispiel. Ja, in den Volksschulen gibt es eigentlich kein Sekretariat für die Direktion.
Okay.
Das macht die Direktorin selber mit, oder es macht eine andere Lehrerin mit. Und das ist einfach ein Witz, oder?
Total.
Dann bist du Da gibt es in jedem Gymnasium gibt es dann schon ein Sekretariat und ich weiß nicht, was alles. Und ich meine, Volksschulen können auch sehr groß sein. Es gibt kein Sekretariat. Ich meine, da bist du ja dann wirklich. Weil du machst es ja eh mit.
Weil Frauen, ich meine, Sekretär, wir können, also prinzipiell können wir gut Kindergartentanten sein, Sekretärinnen. Ja. Putzen können wir, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, super, das kommt alles mit. Das ist so das Gesamtpackage. Und das Beste ist, eine Freundin von mir, die arbeitet in der Edifon-Branche und wirklich also eine unglaublich männlich dominiertes Ding. Und dann ist ein schwieriger Kollege und ihr Chef geht auf sie zu und sagt, und kannst du da ein bisschen, wir tun den jetzt bei dir da, kannst du dich ein bisschen um den kümmern und deine weiblichen Qualitäten spielen lassen, also den einzubinden und da sehen, naja, zahlst du meine weiblichen Qualitäten auf.
Das führt mich auf die Definition von weiblichen Qualitäten.
Ja, das, also, ja.
Wo hört es dann auf?
Wo
fangen meine männlichen Qualitäten an?
Ich meine, ich frage mich in solchen Fällen, ich meine, dieser Mann hat das sicher nicht böse gemeint.
Also, das ist ein ganz ein Lieber, aber...
Ja, aber das ist aber genau das Problem und mich stört das so, dass man, wenn man darauf hinweist und sagt, hey, eigentlich, das geht nicht, und weißt du, was das eigentlich heißt, dann, ich muss sagen, jetzt kommst bitte Feministen, schaust daher.
Ja, und sie werden halt sofort total böse. Also, kritisierst du mich und das habe ich doch nicht so gemeint und ich bin kein Sexist und ich bin ja eh und, ja. Mhm. Also, sie werden fühlen sich sehr schnell angegriffen, sagen wir es mal so.
Ich muss noch einmal auf das Thema Karenz zurückkommen, weil das ist eine Freundin, die gerade wieder zum Arbeiten angefangen hat und hat dann, wie ihr Sohn ein Jahr alt war, gesagt, so, jetzt schaue ich mal wegen einem Kindergartenplatz. Genau.
Okay. Entschuldige.
So ein halbes Jahr später war es dann so, ja. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ein Wahnsinn, weil was soll denn passieren? Und dann kam so von mehreren städtischen Kindergärten immer dieses so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, so, na, machen Sie halt eine Karenzverlängerung. Sie erzählt mir das, ich denke mal, das habe ich noch nie gehört. Das ist nicht in meiner Welt irgendwie. Was mache ich? Ich google mal Karenzverlängerung, so, schauen wir mal, was es ist. Ja? Was dafür, man findet aber auch nichts dazu, das ist total interessant. Also ich habe es echt einfach nicht gefunden, was das heißt. Also was das heißt, was muss ich machen, was bekomme ich bezahlt, was bedeutet das für andere Fristen und so weiter, gar nichts. Und habe dann jemanden gefragt, der sich auskennt. Der hat mir eigentlich gesagt, ja, das heißt eigentlich, man bleibt 2 Monate länger zu Hause, kriegt trotzdem kein Karenzgeld. Die Arbeitgeber sind halt recht angefressen, wenn man sagt, apropos, ich komme doch später.
Ja, natürlich, weil sich alle darauf einstellen.
Und da habe ich schon mal gesagt, das ist schon eine Frechheit, weil im Grunde sagt man ihr, naja, also ich schon einen anderen Job finden, wenn was ist. Oder mein, dein Kind muss doch vorgehen.
Vor allem, es hat jetzt nicht deine Priorität zu sein.
Ja, dein Kind muss doch wichtiger sein jetzt. Es hat auch mit Glück einen Platz gefunden, aber ich habe das schon ziemlich heftig gefunden, weil es ist natürlich schon so ein hinter vorgehaltener Hand, sagt man, naja.
Ja, das, ich meine, ja, das kann, glaube ich, beim AMS auch passieren, dass sie sagen, naja, bleiben sie halt noch ein bisschen in Karenz, wenn sie keine Betreuung haben und nicht gut vermittelbar sind. Also da beißt sich die Katze auch irgendwie in den Schwanz. Also das mit der Kinderbetreuungssituation, gerade für die unter 3-Jährigen, ist, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Ja, also da hilft auch nicht, wenn ich noch so ein tolles einkommensabhängiges Karenzgeld habe, wenn ich die Plätze nicht habe. Und es gibt ja Frauen, die melden ihre Kinder noch vor der Geburt irgendwann in einem Privat. Kindergarten an. Also
es ist das Gleiche mit Plätze für die Geburt bekommen.
Ja, genau, das ist in Wien auch ein wahnsinniges Problem. Ja. Aber irgendwo müssen sie dich halt dann nehmen. Ja. Nur beim Kindergarten, du willst ja auch nicht dein Kind dann irgendwo hingeben. Ich meine, ich habe bei meinem ersten Kind auch ganz, ganz viel geschaut und habe mir Privatkindergärten auch angeschaut, weil ich wollte halt unbedingt, ich wusste, ich will nach einem Jahr auf jeden Fall wieder arbeiten gehen und mein Mann bleibt dann zwar auch noch in Karenz, aber wir brauchen was. Ja, da gibt es schon sehr große Qualitätsunterschiede. Ja. Und ich will aber mein Kind natürlich nicht irgendwo hingeben, sondern ich will das gut betreut wissen. Ja. Das ist extrem schwierig. Also das mit der Karenz, dadurch, dass es immer noch nicht gleich aufgeteilt ist, also und immer noch sehr bei den Frauen und also ganz bei den Frauen eigentlich ist auch das gesamte Management dessen, wo gebe ich mein Kind dann hin, wo kommt es dann hin, ist eigentlich alles bei den Frauen. Also in den meisten Fällen. Und du hast vorher den Papamonat angesprochen. Ich glaube, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Tropfen auf diesen heißen Stein, dass Männer auch mal zu Hause sind. Also ich für mich würde es super finden, wenn Männer genauso und genauso lang in Karenz sind, weil dann sind endlich nicht mehr die Frauen diejenigen, die diese Schwachstelle sind auch in Unternehmen, die könnte ausfallen. Ja, genau. Also du bist prinzipiell einmal gefährlich, ja. Mhm. Wenn du jung bist, bist du gefährlich, ja. Wenn du heiratest, wirst du auch schon mal angeschaut. Okay. Also ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch und habe dort erzählt, dass ich, oder wie auch immer, sie kamen auf meinen Familienstand, ja, ich werde heiraten. Hat er sofort die Augen verdreht und gesagt, ja, und wann kommt dann das, wie schaut es dann aus mit der Familienplanung? Und ich glaube nicht, dass das mein Mann gefragt worden wäre. Hm? Also da wäre wahrscheinlich gefragt worden, wo werden sie denn heiraten und wie viele Leute haben sie eingeladen? Ja, oder wird es groß? Aber bei Frauen ist das doch immer das Thema, ja, und zwar durchgängig, und zwar... Und wenn sie schon Kinder haben, dann kommt noch eins. Oder haben sie jemanden für die Betreuung, wenn sie krank sind? Ja? Nein, sind die Großeltern eh da?
Mhm. Aber was sind so beim Thema Papa-Monat, finde ich, es ist halt auch immer so diese Glorifizierung von Vätern, die dann doch in Karenz gehen. So ein toller Mann bleibt auch zu Hause. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, dass unser Vizekanzler.
Der war ganz toll. Ja. Das Beste war dieses vom Skifahren.
Voll. Und das heißt, bei Frauen dann halt, die Frauen, die nicht in Karenz gehen, sind dann Gluckmütter, die nicht loslassen können. Frauen, die in Karenz gehen, also zu Hause bleiben, sind die Gluckmütter, die nicht loslassen können. Mhm. Frauen, die nicht in Karenz gehen, sind die Rabenmütter, die ihre Kinder alleine lassen. Väter, die in Karenz gehen, sind prinzipiell super.
Ja, genau. Am besten, wenn sie dann in Karenz gehen, wenn es Juli und August ist, die Frau sich dann unbezahlten Urlaub nimmt und die dann beide eine große Reise machen. Das ist so der neueste Schmäh beim Einkommen. Also das ist dann nicht der neueste, aber das ist so der Trend bei den 2 Monaten, die die Väter nehmen. Aber es heißt ja auch schon 12+2. Ich meine, sie hätten sie auch 6+6 nennen können. Ja. Oder 6+8 oder wie auch immer. Ja. Das heißt 12+2.
Ja, also ich finde es immer so im Umfeld, wenn dann so kommt, so, und die Person X geht jetzt einen Monat auf Karenz, der Mann, so, und alles auf super.
Roter Teppich,
ja.
Rosenblüten hingestreut.
Ja, weil es natürlich einfach so ungewöhnlich ist.
Ja, total.
Also immer noch.
Ich meine, ich verstehe es bei einem Paar, die ein Kind bekommen, die überlegen, okay, wer geht länger in Karenz, es wird der sein, der weniger verdient. Das ist eine, finde ich, jetzt feministischerweise sage ich ein Blödsinn, aber es ist eine verständliche Entscheidung. Das verstehe ich als pragmatischen Ansatz.
Ja, finde ich auch wieder schwierig, weil ich meine, auf die Dauer gerechnet, hast du so einen Einkommensverlust als Frau, dass sich das natürlich auch auf das Familieneinkommen dann wieder auswirkt und deine Karrierechancen, wenn du dann und dann wenn du es insgesamt, glaube ich, rechnest, ganz ehrlich rechnest, dann ist es gescheiter, die beiden teilen sich das, ja, oder machen dann beide 30-30, ja.
Ja.
Ich glaube, das ist für das Gesamteinkommen. Ja. Ich glaube, es ist viel zu, also auch mathematisch, eigentlich nicht gut gedacht, zu sagen, okay, dann geht halt die Frau 5, 6, 7, 8 Jahre in Teilzeit. Ja,
das meinte ich nicht. Ich meine jetzt so 2 Jahre.
2 Jahre, ich finde 2 Jahre auch lang, allein. Also, ich meine, okay, ja, gut, nein, total, aber ich bin nicht so eine Zuhausebleib-Frau.
Total, ich meine, ich glaube prinzipiell, dass das System sein sollte, dass nach einem Jahr die Möglichkeit sein sollte, dass Kinder betreut werden und dass beide im Beruf sein können, zumindest vielleicht beide Teilzeit und beide auch was für ein Kind haben. Das kann man ja auch andenken.
Ja, sicher. Ich finde die Dinge beide für eine gewisse Zeit, beide in Teilzeit, finde ich eigentlich die allerbeste Variante.
Und da haben alle was davon, weil, also ich an dieser Stelle zitiere ich öfters ein Buch, nämlich eine Geschichte, die ich irgendwie spannend gefunden habe. Es gibt ein Buch von der Iliko von Kürti, die eigentlich sonst eher Chicklit schreibt und was mich total nervt, dass es so heißt, weil nur weil es eine Frau schreibt, heißt es dann nicht mehr gleich, sondern es ist so Mädchen. Ne? Aber wurscht, das ist ein anderes Thema. Sie hat ein Buch geschrieben, wie sie ihre Kinder bekommen hat und sie war schon älter und sie hat dann gesagt, nach einem Jahr haben mein Sohn und ich uns gelangweilt miteinander, weil Lego waren wir durch, ja, und ich habe neuen Anspruch in meinem Leben gebraucht, aber er auch. Und sie hat das in dem Buch geschrieben und es war ein wahnsinniger Aufschrei in Deutschland, wie kann man das nur sagen? Mein Kind langweilt mich. Und sie so, ja, ganz ehrlich, steht so, es war so. Und sie hat dann im Kindergarten Probleme gekriegt mit den anderen Müttern und so weiter, weil die dann die Kinder vorgeschickt haben und sagen so, deine Mutter mag dich nicht, gell?
Gott, ist das
schlimm. Und das hat aber in Deutschland, das ist schon etliche Jahre her, schon ein bisschen Diskussion angeregt. Weil sie ist einfach bei dem Punkt geblieben, weil sie hat gesagt, ich kann meinem Kind in Unterhaltung nur einen gewissen Aspekt geben. andere Kinder können mehr geben, manchmal.
Also ich glaube, dass Kinder ganz massiv andere Kinder brauchen, ja, um zu lernen und um neue Aspekte zu sehen. Ich sehe es einfach, dass mein Ältester hat sich schwer getan mit Kindergarten und allem möglichen. Die Mittlere ist da durchgesegelt, ja, weil sie einfach den Älteren hatte, von dem sie sich ganz viel abschauen konnte. Wird bei dem jetzt nicht anders sein. Ich finde, es ist lustig, wenn man dann mal vertraut ist mit anderen Frauen und Freundinnen und dann darüber redet, wie das so ist in Karenz, dann kommt ziemlich schnell, oh mein Gott, ja. Es ist so öd, es ist so fad, gerade in diesen ersten Monaten. Wenn du halt, dieses Kind kann nicht oder nur eingeschränkt kommunizieren. Ja? Also ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich jetzt auch wieder drüber gesprochen habe. Ja, also wir haben dann nur mehr eins gehört, um wenigstens irgendwie intellektuell am Laufenden zu bleiben oder ganz viel Ö1 Mittagsjournal gehört, ja, um zu sagen, okay. Ich bin noch dabei. Ja, weil es ist wahnsinnig gleichzeitig wahnsinnig anstrengend. Nein, ich finde auch das Wort Rabenmutter übrigens, also das ist ein Wahnsinn, dass das immer noch das hält sich beständig.
Gibt es eigentlich das Wort Rabenvater?
Nein. Ich habe doch nie von einem Rabenvater. Und wahrscheinlich ist der Rabenvater derjenige, der den Kindern, weil Raben ja gescheite Vögel sind, ganz besonders viel zeigt. Weiß ich nicht.
Ich wollte dich etwas anderes fragen. Und zwar, wir haben kurz darüber gesprochen, über dieses Situation-Bewerbungsgespräch und
ja.
Wie ist denn Familienplanung und so.
Ja,
und
ja.
Diese Situation. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viel beschäftigt, wie man damit umgeht. Hast du da irgendwie Tipps? Oder?
Schwierig, weil ich bin nicht verpflichtet, irgendetwas über meine Familienplanung oder meine tatsächlichen Verhältnisse zu sagen, eigentlich im Bewerbungsgespräch.
Und die Unwahrheit?
Auch die darf ich sagen.
Okay, weil ich darf sagen, genau.
Also, wenn mich jemand fragt und sagt, wenn er Pui, würde ich so, wenn er Pui, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Vielleicht ein bisschen gewagt, weil dann kommt wieder, fängt wieder das andere an, steht ja Frauen.
Das wollte ich implizieren.
Ja, genau. Dann kommt wieder das, bringt dir dann Unruhe, ist die vielleicht ein Mannsweib? Ja, genau, das kommt nämlich dann auch noch. Nein, aber also ich glaube, es ist alles schwierig, weil ohnehin diejenigen, die das Bewerbungsgespräch mit dir führen, ein Bild schon von Frauen und von Männern haben, die vor dir sitzen. Ich kann jedenfalls sagen, also Kinder habe ich keine geplant, auch wenn ich schon die ganze Zeit dran bastel. Mhm. Ja, weil das ist eine so intime Frage, das geht eigentlich überhaupt niemandem was an, schon gar nicht bei einem potenziellen Bewerbungsgespräch. Ja,
aber das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, weil ich habe das mit einigen Freunden von mir diskutiert, die sagen, naja, aber ich muss ja die Wahrheit sagen. So.
Nein, ich muss nicht die Wahrheit sagen. Da ist zunächst einmal die Frage, ist unzulässig. Ich meine, natürlich kann ich die Frage stellen. Ja? Mhm. Es wird immer kolportiert, dass das sozusagen verbotene Fragen sind. Naja, aber es gibt keine Sanktion. Ja? Also fragen kann ich das. Wenn ich allerdings, es gibt auch ein Diskriminierungsverbot bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses, da gehört auch das Bewerbungsgespräch natürlich dazu. Also wenn das unangenehm wird, ja? Wenn das insistierend wird, wenn das ein Klima schafft, das abwertend ist, also wenn nur mehr über potenzielle Kinder gesprochen wird, wenn darüber geredet wird, welche Verhütungsmethoden ich anfange. Also okay, dann sind wir im Bereich Diskriminierung. Dann kann ich mir was überlegen. Ja? Aber ansonsten so die Frage, na wie schaut's aus, sind's verheiratet? Also da kann ich mal kann ich keinen Rechtsanspruch auf irgendetwas daraus ableiten. Aber ich kann definitiv, muss ich nicht bekannt geben, womit ich verhüte, ob ich noch lange plane zu verhüten, wie meine Kinderplanung so ausschaut, ob ich nicht vielleicht in einem Jahr ohnehin plane, überhaupt irgendwas anderes zu machen. Das sind einfach alles Sachen, die... Ja.
Und ich spiele jetzt das Lieblingsspiel von Juristen. Was wäre, wenn?
Oh Gott.
Nein, also zum Beispiel...
Dann kommt immer die Antwort, die Lieblingsantwort. Nein, es kommt drauf an.
Genau, richtig. Also, Dialog hätten wir jetzt durch. Nicht die Frage. Nein, also zum Beispiel, das ist dieses Vorstellungsgespräch mit, naja, wie schaut es mit der Familienplanung aus und so, in den nächsten Jahren haben sie eh nicht vor und so. Und du sagst dann auf Nein, keine Kinder geplant und nach einem Jahr bist du schwanger. Und der Chef sagt, naja, also das haben wir nicht ausgemacht, wieder schauen.
Ja, wenn ich schwanger bin, ist es sowieso so, sobald ich die Schwangerschaft angebe. Okay.
Ja, jetzt
abgesehen davon, wenn dann kommt, naja, okay, dann ja, das muss ich halt jetzt so hinnehmen, du bist schwanger, aber weißt du, jetzt vergiss einmal die Karriere dann, schau, dass du in der Karenz vielleicht so geh, möglichst lange Karenz und dann schaust, dass du was anderes findest. Bei uns brauchst du nicht mehr zurückkommen. Wir sind lieb, wir geben dir dann noch eine Bildungskarenz. Das kann passieren. Es kann passieren, dass es auch ganz anders kommt, dass es trotzdem weitergeht. Aber es kann natürlich passieren, dass dann, oder auch nur, dass das gar nicht gesagt wird, aber dann trotzdem klar ist, auch, und auch einen Mitarbeiter in den Gesprächen dann klar ist, das wird nichts mehr mit jeglicher Karriere. Ja, das ist dann Diskriminierung, würde ich sagen. Hm?
Okay. Und da kommt man dann zu dir?
Da kommt man dann zum Beispiel zu mir.
Das war meine Frage.
Ja, nein, du musst dir dann schon überlegen, was du willst. Ja? Und auch, wenn das mit dem beruflichen Aufstieg noch sehr in Schwebe war, wirst du dir da schwer tun, einen Anspruch daraus zu machen. Aber wenn zum Beispiel im Mitarbeiterinnengespräch schon klar war, okay, du setzt jetzt diese und diese Ausbildungsschritte und dann schauen wir was, und dann auf einmal die Ausbildungen dir nicht mehr genehmigt werden in der Schwangerschaft, ja, oder dann.
Oder du in ein anderes Büro versetzt wirst.
Ja, genau. Also, oder bei der Rückkehr, wenn du dann keinen Schreibtisch mehr vorfindest. Oder kein Telefon. Oder sonstige Dinge.
Okay.
Oder
und
kommt hier zur Gleichwärmung.
Und dass man das dann gleich jetzt durchspielt. Und was passiert dann weiter, wenn sie zu dir kommt, die Person zu dir kommt?
Also wir versuchen oft gemeinsam mit der Arbeiterkammer solche Sachen zu regeln, weil wir nicht vor Gericht gehen können. Ja, wir können nur vor die Gleichbehandlungskommission gehen, beziehungsweise vorher versuchen wir natürlich immer eine Lösung zu finden, gemeinsam mit dem Unternehmen. Setzen wir uns doch nochmal zusammen, bereden wir das. So geht es halt einfach nicht. Wir sind jetzt mittlerweile in diesem Jahrhundert angekommen und eigentlich ist das Ganze anders gedacht. Manchmal funktioniert das nicht. Weil wenn die Firmen mal, sagen wir mal so, wenn Vorgesetzte enttäuscht sind oder gerade persönlich enttäuscht sind davon, dass sich sozusagen ihre Erwartung nicht erfüllt in die Person, die dann schwanger geworden ist, dann wird das wahrscheinlich nichts mehr werden. Und dann geht es darum, einen Ausweg zu finden. Einen, der sich auch für die Frau auszahlt. Also wir hatten da schon Verhandlungen über, ja gut, ja, dann geht sie in Elternteilzeit oder wir fingieren, es ist eine Elternteilzeit. Und
freigestellt zum Beispiel.
Freigestellt oder man kriegt eine hohe Zahlung, was nicht das Gelbe vom Ei ist, weil ich glaube, als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin kann man sich freuen über loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bestimmt,
die mit entsprechendem Einsatz honorieren, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin zu einem steht.
Noch eine Zwischenfrage.
Ja, Zwischenfrage.
Und zwar, weil es ja eigentlich um den Frauentag geht und wir reden jetzt eigentlich wieder wahnsinnig viel über Männer.
Ja.
Das ist so. Ist mir jetzt so spontan eine neue Frage eingefallen. Nämlich, was sind so Frauen, die dich irgendwie beeindruckt haben oder beeindrucken?
Frauen,
die
mich beeindrucken? Also mich beeindrucken Frauen, die sagen, was sie denken und auch auf Konfrontation gehen. Ja? Weil ich halt doch oft dazu neige, okay, na gut, überlegen wir uns mal, was ist taktisch klüger oder was ist sonst wie vielleicht angebrachter. Ich bewundere Frauen, die dann sagen, nein, so nicht. Und ich möchte dann immer selber auch so sein. Und ich bemühe mich dann, dass ich dann auch sage, ganz gelingt es mir doch nie. Und das ärgert mich dann ganz, ganz furchtbar an mir, wenn ich dann wieder harmoniebedürftig bin und sage, okay, na gut, wie schaffen wir es aus dieser, des Friedenswillens oder wie machen wir da eine Win-Win-Situation für alle, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist,
ja,
wenn man sagt, okay, ich gebe dir was und du gibst mir was und dann können wir beide das Gesicht wahren, aber manchmal ich bewundere diese Frauen, die dann auf den Putz hauen schon sehr und die dann irgendwo schreiben, ey Leute, so geht's nicht. Ja.
Also ich hab letztens ein Interview gehört mit der ehemaligen irischen Präsidentin, der ersten Frau mit
Mary Ahern?
Robinson.
Robinson,
genau. Für mich ist es so eine schwierige Frage, diese ganze Quotenfrage. Tue ich mir wahnsinnig schwer damit. Also, weil da habe ich einfach da bin ich so zwiegespalten bei manchen Themen. Und sie hat was gesagt, was mich total beeindruckt hat und man hat gesagt, das war das Argument, das mir gefehlt hat für mich selbst. Nämlich sie hat gesagt, also natürlich führen wir eine Genderquote ein, bis wir sie nicht mehr brauchen. Und das habe ich eigentlich. Das war für mich der letzte Schritt, der irgendwie in dieser Debatte für mich gefehlt hat. Und das habe ich zum Beispiel, das habe ich beeindruckend gefunden, weil sich hinzustellen und sagen, ist mir wurscht, was ihr alle glaubt, wir machen das jetzt. Und wenn es dann nicht mehr gebraucht wird, haben wir es erledigt. Dann brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Danke, Wiederschauen.
Ja, aber weißt du was, Brenda? Genau das sagt die ganze EuGH-Judikatur eigentlich, dass eine Quote immer eine Maßnahme auf Zeit ist, die beschränkt sein muss. Und was ich so unglaublich fatal bei uns finde, ist dass aber sowas von absolut inkorrekt mit dem Thema Quote umgegangen wird. Ja? Mhm. Weil die Quote ist nur verschrien und wir wollen keine Quotenfrauen sein. Und dann denke ich mir, jetzt schaut sich mal rechtlich an, wie eine Quotenregelung überhaupt ist. Ja? Das ist wahnsinnig schwierig. Du musst noch dazu gleich oder wenigstens äquivalent qualifiziert sein, um überhaupt in eine Quotenregelung zu kommen in der Privatwirtschaft. Ich meine, was anderes ist es, wenn ich jetzt sozusagen ein Reizverschlusssystem mache, ja, in politischen Parteien. Aber da tue ich mir mit dem wer ist qualifiziert, schon schwer. Ja, ja, weil wer bestimmt das, wer legt diese Regelungen fest? Ja. Ja? Warum ist, was für ein Bild habe ich, ja, dieses von einem Politiker oder einer Politikerin? Wie müssen die sein? Und das ist so subjektiv.
Natürlich.
Und damit, und weil es eben so subjektiv ist, ist es auch ganz, ganz behaftet mit den eigenen Stereotypen, die ich mit mir herumtrage die ganze Zeit, die wir alle haben. Mit diesen Klischees, die wir mitschleppen über Männer und Frauen und wie die zu sein haben und wie Erfolg aussieht. Ja?
Quoten, warum ich so zwiegespalten bin, weil es gibt dann auch die Variante bei Treffen, Meetings, zu sagen, man macht eine Quotenrednerinnenliste, dass immer Mann, Frau abwechselnd reden.
Also kann man alles übertreiben.
Ja, aber andersrum, also ich war am Mittwoch bei einer Veranstaltung, wo das so gemacht worden ist, war super, weil es waren in Summe 6 Fragen möglich. Und natürlich hätten davon mindestens 5 Männer gestellt, wenn nicht die Moderatorin gesagt hätte, nein, abwechselnd.
Ja, ich glaube, es ist...
Und da bin ich zwiegespalten, das meine ich. Das ist immer so ein schwieriges... Ich meine, ich finde vor allem wenn es geht um Vertretungen, wenn es geht um Jobs, dann müssen wir eine andere Diskussion führen. Da bin ich total bei dir.
Ja.
Aber mir geht es darum, wie weit man es runterbrechen kann.
Ja, ich glaube, es kommt da kommt es dann letztlich auch darauf an, wer ist überhaupt anwesend. Also gerade bei solchen Dingen, ja, wo du in einer Diskussion die Vorgabe hast, es dürfen nur abwechselnd Mann, Frau oder es müssen jedes Podium muss gleich zusammengestellt sein. Dann da ist es dann oft, wenn es halt nicht ist, dann die Frage, kann ich einen gewissen Pragmatismus dann walten lassen, ja, und sagen, okay, gut, es geht sich jetzt einfach gerade so nicht aus, ich mache es trotzdem und bin dann nicht, da muss ich es halt absagen, ja, wenn ich dann eine Arbeitsgruppe nicht besetzen kann, bin da dann immer ein bisschen mehr für den Pragmatismus. Mhm. Aber trotz allem, dass ich es anspreche.
Ja, genau.
Sag, okay, wie ist das jetzt genau?
Total bei dir. Ich glaube, jeder von uns hat mindestens ein Beispiel, wo sich Männer die Arbeit von einer Frau umgehängt haben. Also so, ich habe nicht mal lange nachdenken müssen, bis ich das Beispiel gefunden habe. Bei mir selbst im Leben. Und das Schönste ist dann immer so, wenn man sagt, wenn dieser Mann sagt, na, ich habe, man sagt, nein, ich habe.
Also, na okay, wir.
Genau.
Wir.
Okay, wir. Das ist mir das Schönste. Prinzipiell, ich habe mir gerade überlegt, wie wir gesprochen haben, weil wir hatten erst die Folge über Mindfields und haben uns sehr viel mit Gender auseinandergesetzt. Im Grunde, ich meine, es ist immer so eine Frage zwischen Mann und Frau, und wie verhalten sich Männer gegenüber Frauen und so.
Aber das ist so viel dazwischen.
Da ist unglaublich viel dazwischen.
Und im Grunde sollte eigentlich Geschlecht überhaupt kein Thema sein.
Ja, aber Geschlecht ist immer ein Thema. Das ist einfach so eine von diesen Unterscheidungskategorien, obwohl es auch Geschlecht ja nicht Geschlecht ist. Und wir ja nicht in einem binären System leben.
Aber die meisten glauben, wir leben in einem binären System.
Ja, nein, das weiß ich schon. Ja, und es ist alles schwarz und weiß und es ist, ja.
Rosa und blau.
Ja, rosa und blau. Sogar bei der Taufkerze, Mädchen oder Bub.
Worauf bist du stolz?
Ich bin stolz drauf, dass ich studiert habe. Also mein Papa ist Hilfsarbeiter und meine Mama hat auch nur die Handelsschule gemacht gehabt. Ich bin stolz, dass ich studiert habe und dass ich einen super Job habe. Da bin ich echt stolz. Und ich bin stolz auch, dass ich eigentlich eine ganz gute Juristin bin.
Sehr gut. Wolltest du immer schon Juristin werden?
Nein, ich habe mir beim Anstellen, beim Inskribieren überlegt, was soll ich machen, wenn wir sagen. Und habe geschwankt zwischen Geschichte, Archäologie, Englisch, also Anglistik. Und die neben mir hat gesagt, sie macht Jus. Ich sagte, Ellie McBeal habe ich geschaut. klingt ja ganz nett. Ja, versuchen wir das einmal. Ich wusste einfach um Himmels Willen nicht, was ich machen sollte. Ich habe sogar überlegt, Volksschullehrerin zu werden. Bis eine Freundin von mir gesagt hat, Conny, ganz ehrlich, du bist einfach kein Volksschullehrerin. Sie will nicht kulinarisch machen. Ja, dann habe ich eben das. Lustigerweise bin ich ihr nie wieder begegnet, die Frau, mit der ich neben der ich bei der Kinder gestanden bin, nie wieder begegnet. Vielleicht hat sie dann nicht mehr Jus studiert, weil sie mit mir dort gestanden ist, aber ja, so kam ich zu Jus.
Und du hast dann Jus studiert und was war der Weg bei dir in die Gleichbehandlungsanwaltschaft? Hast du gewusst, dass du dorthin willst oder war es eher so ein...
Das war sehr zufällig. Ich wollte eigentlich Also ich wusste nicht genau, was ich machen will. Dann wollte ich eigentlich Richterin werden. Und ich bin total froh, dass ich nicht Richterin geworden bin, gleich nach dem Studium, weil ich glaube, das ist schon eigentlich mit so wenig Lebenserfahrung und praktischer Berufserfahrung, Richterin zu werden, ist schon schwierig. Okay, also das bin ich halt dann nicht geworden. Dann war ich arbeitslos und habe mich fürchterlich geschämt, dass ich arbeitslos bin. War ganze 3 Monate, nein, insgesamt dann 5 Monate arbeitslos, war furchtbar. Weil jedes Mal, wenn ich auf der Straße unterwegs war, habe ich immer gedacht, Himmels Willen, die schauen mich jetzt sicher an. Die arbeitet nichts.
Echt jetzt?
Ja, furchtbar. Schrecklich. Ich habe mir größte Vorwürfe gemacht, dass ich noch keinen Job habe. Bei meinem AMS haben sie mir gesagt, ich bin eh nicht vermittelbar.
Super.
Ja, das baut dann, glaube ich, auf. Weil, also mit einem Luststudium, was sollen sie da jetzt machen? Also das, sie sind eigentlich nur für die Jobs, die sozusagen zuständig sind, wo du eine spezielle Ausbildung schon hast oder wo du oder halt niedriger qualifizierte Jobs, ja, das ist immer irgendwie eigenartig. Und dann habe ich beworben für eine Stelle der Gleichbehandlungsanwaltschaft, habe das nicht bekommen, aber weil danach jemand in Karenz gegangen ist, bin ich als Karenzvertretung da hineingerutscht. Mhm. Weil ich beim Bewerbungsgespräch irgendwie die zweite war. Ja.
Okay.
Dann hätte ich mir das gar nicht mehr gedacht. Und das war super. Das war relativ zufällig.
Aber sehr gut. Und wir haben mal vor ein paar Monaten darüber gesprochen, über eine Geschichte und über wie das ist mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und so. Und mich hat das sehr beeindruckt, dass du irgendwie gleich von dir aus gesagt hast, wie so ein Machtsystem in dem Fall meistens abläuft. Für mich ist die Frage, hast du irgendwie so Schritte bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, wie man als Angestellte damit umgeht?
Naja, also das allererste, glaube ich, ist wichtig, dass ich mir selber als Betroffene bewusst mache, okay, das ist jetzt gerade passiert.
Mhm.
Und dass ich anfange, mich umzusehen, wer kann mich jetzt unterstützen. Weil das ist ja eine der grundsätzlichen Dinge bei sexueller Belästigung, dass es ein Machtverweis ist. Ja? Dass es es ist ein Platzverweis, es ist eine Ausnutzung einer, wie auch immer, mächtigeren Position. Ja, das muss, kann auch unter Kollegen oder Kolleginnen so sein, nicht immer mit einem tatsächlichen Hierarchieverhältnis einhergehen. Und um da rauszukommen, ist es wichtig, sich jemanden zu suchen, der mich unterstützt. Also als allererstes ist es immer wichtig, weil Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ja zur Abhilfe verpflichtet sind, wenn sie davon Kenntnis haben. Ja.
Abhilfe?
Abhilfe, genau. Also sie müssten eigentlich dafür sorgen, dass keine weitere Belästigung passiert. Deswegen ist es wichtig, sich mal anzuschauen, okay, kann ich das dokumentieren, habe ich irgendwelche Beweismittel, hat das irgendwer vielleicht beobachtet, wem im Kolleginnen und Kollegenkreis kann ich vertrauen, der oder die mal einen Blick drauf wirft auf die Situation, wenn ich mit dem Kollegen oder der Kollegin zusammen bin, und sich dann zu überlegen, okay, gibt es einen Betriebsrat, dem ich vertrauen kann. Und wie kann ich dieses Thema jetzt bei meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten so unterbringen, dass klar ist, was ich brauche, ja, und dass ich eine Unterstützung brauche. Das ist einmal das Allerwichtigste. Dokumentation, zu schauen, wo sind meine Verbündeten. Schwierig ist es ganz besonders dann, wenn du neu bist in einem Unternehmen, wenn du in einer prekären Beschäftigung bist oder wenn du einen Dienstvertrag hast, der jetzt ausläuft oder der befristet ist, ja, das ist ganz besonders schwierig, und da ist es dann ganz besonders wichtig, zu schauen, möglichst gut die Sache dokumentiert zu haben, sich selber ein Gedächtnisprotokoll zu machen und dann auch Unterstützung einzufordern, auch vom Vorgesetzten.
Und was für Unterstützung fordert man da ein?
Ja, zuerst einmal erzähle ich, was passiert ist, und gebe das, ich finde, das kann man ruhig auch schriftlich hergeben und sagen, so, ich habe das auch zusammengefasst. Ja. Das schafft auch Glaubwürdigkeit, weil ich mir denke, dann, es gehört schon was dazu, was niederzuschreiben. Was ich auch ganz gut finde in diesem Zusammenhang, ist, mir vorher genaue Infos zu holen, rechtlicherseits. Ja, also ruhig
kommt man auch mal, zum Beispiel.
Ja, genau, ruhig auch mal wo anzurufen und zu sagen, okay, also das und das ist passiert, was kann ich da jetzt tun, worauf muss ich achten, gibt es Fristen, die ich beachten muss. Und mir aber auch darüber Gedanken zu machen, was will ich denn? Was wäre denn eine gute Lösung für mich? Weil die erste Reaktion von Vorgesetzten ist meistens, um Himmels Willen, was mache ich jetzt mit dem? Kann ich dir überhaupt glauben? Ich oder ihm. Also da wird man mit einer gehörigen Skepsis begegnet, weil Belästigung gibt es ja bei uns nicht. Erstens, Belästigung gibt es ja auch nicht. Zweitens sind es meistens, diejenigen, die das machen, sind meistens, haben irgendeine Machtposition inne. Ja? Mhm. Sei es jetzt, dass sie Vorgesetzte sind oder sei es jetzt, dass sie ein besonders langjähriger Kollege oder Kollegin sind, die eine informelle Machtposition inne haben oder ein gutes Netzwerk haben. Dann ist das natürlich auch für die Vorgesetzten. Mhm. Ja, was mache ich denn da jetzt? Das glaube ich einfach nicht oder das kann doch nicht sein.
Der hat das gar nicht notwendig.
Der hat das doch gar nicht. Der ist doch eh verheiratet, oder?
Hm? Ja.
Ja, okay.
Was für ein Argument.
Ja, das kommt immer noch. Genau, aber auch mit einer klaren Vorstellung hinzugehen, was will ich denn? Was sind meine Optionen?
Und was ist dann der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist abhängig davon, was das Gegenüber tut.
Ich finde es halt immer so schade in so Fällen, wo man eine Vertraute hinzugezogen wird. Nämlich zu sagen, dass sich die Frauen dann oft so schämen. Das finde ich halt so schade.
Oder die meisten Frauen schämen sich und sagen sich, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Wie habe ich mich verhalten, dass sowas mit mir passiert ist? Mhm. Und suchen einmal Schuld bei sich. Mhm. Und haben wahnsinnige Angst, dass dann sie diejenigen sind, die draufzahlen.
Sind sie nicht auch meistens oder oft?
Sind sie oft. Ja. Mhm. Ich meine, es gibt natürlich auch Firmen, die das, und gerade jetzt im Zuge von MeToo, sind schon auch viele Unternehmen gekommen und gesagt, okay, puh, wie machen wir das anders? Ja, dass sich die, weil offensichtlich trauen sich ganz viele Frauen nicht zu sprechen. Also was herrscht da für eine Kultur eigentlich bei uns? Wir haben immer gedacht, das ist offen. Aber offensichtlich ist es nicht offen. Und also ich glaube schon, dass sich was ändert, aber sehr, sehr. Was auch immer noch mit diesen Rollenbildern zu tun
natürlich.
Hat.
Was ist deiner Meinung, was können wir Frauen tun, um es anderen Frauen leichter zu machen?
Augen aufmachen und auch wenn ich dabei bin, irgendwo bei einer Situation, die mir komisch vorkommt, das auch anzusprechen. Die Kollegin mal kurz besetzen und sage mal, ist alles okay? Passt das so für dich? Wieso war das jetzt so? Ist da irgendwas? Auch zur Verfügung zu stehen als Zeuge oder Zeugin. Auch mal den Mund aufzumachen gerade und zu sagen, also deine Witze waren auch schon mal besser. Oder, jetzt muss ich aber zum Lachen in den Keller gehen. Also irgendwie sowas, ja. Mhm. Einfach auch, um zu sagen, okay, hey, nicht alle finden das jetzt so cool. Es hilft auch durchaus was, wenn ich selber als Frau in einer Position bin, die eine Vorgesetztenfunktion hat, wenn ich dann solche Dinge auch aktiv im Führungsgremium anspreche und sage, also wir sollten da einen Blick drauf werfen, weil da haben wir einen blinden Fleck. Und da auch Farbe zu zeigen.
Findest du es eigentlich gut, in Unternehmen oder in größeren Gruppen so Awareness-Trainings zu machen?
So. Finde ich super, weil ich glaube, wir haben selber so viele blinde Flecken, ich genauso wie alle anderen auch, wo wir Redewendungen verwenden, die für bestimmte Personen verletzend sind, wo wir Handlungen setzen, die andere ausschließen, ohne dass uns das bewusst ist. Allein wenn es geht darum, Besprechungen setze ich um welche Uhrzeit an, dann machen wir es halt um 16 Uhr. Super, 16 Uhr. Super für alle Leute. 16 Uhr Besprechungen. Und solche Dinge. Einfach, weil ich finde das super. Weil ich komme dann selber auf so viele Sachen drauf, die ich immer als Wahrheit oder eine Regel vor mir hertrage.
Ich habe noch die letzte Frage in dem Teil an dich, nämlich, was bringt dich zum Lachen?
Das letzte Mal richtig gelacht habe ich beim Foto von Trump und Kurz im Oval Office, wo der Kurz wirklich ausgeschaut hat wie der Number One Fan.
Boy.
Number One Fanboy. Und gestern, das war auch sehr lustig, wie Kurz und Blümel neben Michel Barnier gestanden sind, wie zwei Ministranten. Das war großartig. Und er hat Französisch gesprochen, du hast gemerkt, okay, sie haben jetzt eigentlich keine Ahnung, worüber redet, aber sie nicken und lächeln. Nein. Aber sowas bringt mich zum Lachen. Oder ja, meine Kinder bringen mich recht oft zum Lachen, wenn sie so ungewollt wunderbare Sachen sagen. Wie zum Beispiel der Paul, der zu Hammer gesagt hat, greif ihm nicht so auf seine Zähne, du schiebst sie wieder zurück. Okay. Das ist auch eine interessante Vorstellung von Zahnwachstum.
Wir sind jetzt bei einem zweiten Teil und wir haben uns ein bisschen was Neues überlegt, weil wir gesagt haben, es ist witzig, manchmal ein bisschen das wieder zu ändern und neue Fragen sich zu überlegen. Wir haben jetzt eine neue Kategorie und die heißt Questions to Go, so wie Coffee to Go. Das sind eigentlich 11 kürzere Fragen, die du einfach schnell beantworten kannst. Ohne große,
also
wir machen jetzt keine große Diskussion rum, sondern einfach so. Erste Reaktion. Mhm. Und Christiane fängt an.
Ich fühle mich irgendwie so wie so eine Quizshow.
Ja, ich sitze hier. So.
Okay, aber es ist nicht so schlimm.
Ja.
Die ist nicht benotet. Punkte gibt es auch keine.
Ja,
das ist
zu zweit. Das wäre noch was Neues. Ihr könnt euch dann das noch mal davon lassen.
Okay, aber so, fangen wir an. Frauentag, Feiertag oder Gedenktag?
Naja, eher Gedenktag an das, was wir alles noch nicht erreicht haben.
Nennst du dich selbst Feministin?
Ja.
Ist Catcalling ein Kompliment?
Nein. Tust du dich schwer mit Gendering in der Alltagssprache?
Ja.
Ist es schwer für dich, andere nicht auszubessern?
Manchmal. Also besonders, wenn ich Frauen gegenüber sitze, die von sich selber sagen, ich bin Jurist. Und dann denke ich mir, in?
Wo findest du es besonders wichtig, auf eine genderneutrale Sprache zu achten?
Ich finde es überall wichtig. Ich finde es überall wichtig, aber gerade in Aufsätzen, in Publikationen, in Gesetzen, da finde ich es eigentlich ganz besonders wichtig.
Genderneutrale Toiletten, ja oder nein?
Ja, warum nicht?
Ich bin Feministin, aber?
Aber ich tue mir manchmal schwer mit Frauen, die Feminismus so komplett ablehnen und auch ihren Willen autonom ihr Leben und ihnen zuzugestehen, dass auch sie ihr Leben autonom leben können. Ja, da komme ich dann eher in diese Überzeugungsfalle.
Wärst du vor 100 Jahren ein Teil der Suffragettes gewesen?
Wahrscheinlich, also mit meiner Herkunft wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da wäre ich als Kind schon irgendwo in einer Fabrik arbeiten gewesen. Und ich glaube, weiß ich nicht, ob ich dann Zugang gehabt hätte zur Suffragette-Bewegung.
Für welche Anliegen gehst du auf die Straße?
Puh, ganz unterschiedlich. Für Menschenrechte gehe ich auf die Straße. Das letzte Mal war ich bei einer Refugees Welcome-Demonstration. Noch nicht geschafft habe ich zu einer der neuen Donnerstagsdemos, weil das lässt sich mit Baby momentan irgendwie so schwer vereinbaren und es war kalt. Also dafür gehe ich auf die Straße.
Wenn du dir eine neue Identität aussuchen könntest, egal wo und egal wann, wer wärst du?
Ich wäre gern mal für einen Tag ein männlicher Vorstandsvorsitzender einer Bank.
Sind schon wieder am Ende angelangt, auch wenn wir noch, glaube ich, 5 bis 10 Stunden weiterreden könnten. Ich glaube, wir haben, glaube ich, nicht einmal alle Fragen gestellt, die wir im Vorhinein uns so
überlegt haben. Nein, wir haben eine ganze Debatte ausgelassen.
Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Zwei letzte Fragen haben wir, glaube ich, noch. Und zwar, gibt es noch etwas, was du uns oder der Hörerinnenschaft gerne sagen möchtest?
Wie kann man dich erreichen? Oder die Gleichbehandlungsanwaltschaft, wie kann man die erreichen?
Also die Gleichbehandlungsanwaltschaft könnt ihr erreichen über www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at. Da gibt es dann auch ein Kontaktformular, das könnt ihr ausfüllen. Da bekommt ihr dann auch eine Antwort, werdet an die richtige Juristin weitergeleitet. Man kann auch überall, da steht dann auch die Telefonnummer und alles drauf. Wir haben auch eine App, also das ist relativ niederschwellig erreichbar. Und es gibt auch eine kostenlose Telefonnummer aus ganz Österreich, eine 0800-Nummer. Die steht auch im Internet. Ich kann sie nicht auswendig, ich sag's gleich.
Und ich habe mal ein bisschen angeschaut, die Vereine, wo du noch tätig bist.
Ja.
Der Verein Sprungbrett finde ich wahnsinnig spannend.
Ja, die machen super.
Willst du noch kurz vielleicht darüber sprechen, was du da machst?
Also der Verein Sprungbrett, also da bin ich im Vorstand. Ich bin überhaupt nicht sozusagen direkt im operativen Geschäft tätig, sondern wirklich nur im Vereinsvorstand. Aber der Sprungbrett macht ganz, ganz tolle Arbeit. Einerseits mit Mädchen, es ist ein Verein, der sich ursprünglich die Aufgabe gemacht hat, Mädchen in technische Berufe, technische Lehrberufe und so weiter zu vermitteln, ist jetzt ganz breit gefächert. Es geht von Selbstverteidigungstrainings über das FIT-Programm, wo Schülerinnen und Schüler sich anschauen können, welche unterschiedlichen Studienrichtungen gibt es, was kann ich auf FHs und auf technischen Universitäten tun, gibt es dafür Möglichkeiten, bis hin zu natürlich der Mädchenberatung, wo es auch mal darum geht, organisiere ich ein Schnupperpraktikum irgendwo für ein Mädchen, was gibt es für private Probleme, was kann das Mädchen noch dazu tun. Space Lab ist auch ein Teil davon, wo Mädchen, die nicht in Ausbildung oder in Beruf stehen, wieder herangeführt werden an eine Ausbildung oder an ein Bewerbungsgespräch. Und dann gibt es auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, was ich einfach als gute Ergänzung dazu finde, dass auch Unternehmen begleitet werden, wenn sie Mädchen das erste Mal aufnehmen.
Wir werden auf jeden Fall den Link zu allem
ja.
in auf den Blog geben und dann in die Shownotes von dem Podcast, dass alle das sich anschauen können.
Ja, Sprungbrett, das macht wirklich super Sachen. Jetzt bin ich stolz darauf, dass ich da ein Teil davon sein kann.
Das klingt sehr spannend. Mhm. Mir bleibt es noch über, mich zu bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. War super spannend.
Das war so nett und
auch sehr lehrreich. Also ich finde es immer so spannend, über Dinge zu lernen, die man auch im Leben anwenden kann. Das finde ich super. Also danke auf jeden Fall. Und die Christiane hat jetzt wirklich die allerletzte Frage.
Und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz, ohne Milch, ohne Zucker. Und am besten sehr stark.